Freitag 22.
Aha.
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 Ergänzungsleistungen. Das wirksame Instrument zur Bekämpfung von Rentnerarmut. Tausende Rentner verlieren Ergänzungsleistungen. Trotz Anspruch, 230.000 Senioren beziehen ihre Ergänzungsleistungen nicht. Und für Ergänzungsleistungen muss man sich nicht schämen. Das sind ein paar Schlagziele, die ich gefunden habe. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Vor den Abstimmungen über die AHV-Vorlagen, heute zum Thema «Und wenn die AHV nicht reicht». Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Andreas Dummermuth. Er ist Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskasse. Guten Abend, Herr Dummermuth. Schön, dass Sie Zeit haben.
Guten Abend miteinander.
Ich habe eine erste Frage. Gibt es aus Ihrer langjährigen Tätigkeit mit Ergänzungsleistungen ein Beispiel, das Sie persönlich betroffen gemacht hat?
Ja, da hat es schon so Fälle gegeben. Ein Fall beschäftigt mich sehr. Da hat also jemand kurz vor der Pensionierung sein sämtliches Geld, seine Rentenansprüche aus der Pensionskasse rausgenommen und hat das in einem sogenannten todsicheren Anlagevehikel platziert. Und nach einem halben Jahr ist er sein ganzes Geld los gewesen und hat nachher eigentlich seine dritte Säule, also seine Ersparnis und seine zweite Säule, seine Anwartschaften vernichtet gehabt und ist dann tatsächlich mit den nackten AHV-Renten da gestanden. Das hätte er wenigstens nicht können in die todsicheren Anlagen investieren. Und der hat natürlich viel Geld verloren und der hat wahnsinnig unter dem gelitten. Und das hat mich auch wahnsinnig aufgeregt. Aber dann sind Ergänzungsleistungen notwendig geworden. Aber die hat er dann bekommen, weil die sind ja eben nicht verschuldensabhängig. He?
Also, was muss man denn machen, dass man die Ergänzungsleistungen überkommt?
Ja, das ist natürlich so bei den Sozialversicherungen.
Ist gut.
Also, bei den Sozialversicherungsleistungen ist es eigentlich grundsätzlich so, dass gemäß Verfahrensrecht gibt es keine Leistung ohne Anmeldung. Also das ist halt auch so. Es ist bei der Pensionskasse für die AHV-Rente für eine Unfallleistung muss man eine Unfallversicherungsanmeldung machen. Also man muss eine Anmeldung machen, man muss sich melden und dann, weil bei der Ergänzungsleistung ein System ist ein Bedarfsleistungssystem, wo man die Einnahmesituation und die Ausgabensituation muss anschauen, muss man natürlich wirklich unsinnig viel Material beibringen. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil dann von der Beratungstätigkeit von der Sozialversicherungsanstalt, von der Ausgleichskasse, dass man halt dann mit den Leuten zusammen das anschaut, was müssen sie beibringen. Und es braucht eine Anmeldung und Unterlagen und das ist nicht ohne.
Was ist denn die grösste Schwierigkeit bei diesen Anmeldungen, also aus der Erfahrung heraus?
Die grösste Schwierigkeit ist der erste Schritt, eindeutig. Also weil wenn man mal eine Anmeldung hat, und notabene muss die Anmeldung nicht einmal auf ein Formular passieren, die kann auch sonst schriftlich passieren, man kann sich melden, dann gilt das als Anmeldung und dann kann man dann die Unterlagen einverlangen. Und man muss sehen, die Unterlagen, die man jetzt muss schicken, zum Beispiel für die Einnahmesituation, ist eigentlich die Angabe, was man von einer Pensionskasse hat oder die Angabe, was man an dritte Säule Vermögenswert hat. Das ist aber eigentlich genau das Gleiche, wo jede Steuerzahler bei der Steuererklärung muss machen, also die Vermögenssituation. Das ist von der Einnahmesituation. Also das sind zwei Fackel PK-Entscheid und von den Steuern die Unterlagen.
Was würden Sie sagen, sind die grössten Vor- und Nachteile von der EL?
Also der grösste Vorteil muss man natürlich schon sagen von der Ergänzungsleistung im also in der Gesamtschweizerisch, dass man 1966 entschieden hat, wir wollen Ergänzungsleistungen schaffen und dort eigentlich ein Existenzsicherungssystem für eine bestimmte Bevölkerungsschicht, also für Menschen mit Behinderungen und Menschen im AHV-Alter geschaffen hat und dort das Bedarfsleistungssystem gemacht hat, wo wirklich sehr wirksam ist, weil es tut eigentlich auf einem sehr hohen Niveau die Existenz sichern. Natürlich, das EL-Niveau ist massiv höher als das Niveau von der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Also wenn es DL nicht gäbe, als Gedankenexperiment, dann wären wir bei der Sozialhilfe vom 19. Jahrhundert. Das ist das Gleiche, was man ja für die normalerweise in der Sozialhilfeniveau hat, gemäss SKOS. Und das wäre natürlich massiv schlechter für die betroffenen Personen. Mhm. Das System ist also wirklich massiv besser.
Und wo sehen Sie die Nachteile von der EL?
Also der Nachteil ist natürlich, also der Systemnachteil ist, wenn man sehr individualisiert, hat man einen relativ grossen Abklärungsaufwand. Wenn man das nicht würde machen, wenn man die Individualisierung nicht hat, dann müsste man ja eine Standardisierung haben. Also man würde mit Standardwert arbeiten. Und der Nachteil von denen, wenn man mit Standardwert arbeitet, ist das Prokrustesbrett. Also man hätte die einen kämen zu viel über und die anderen kämen zu wenig über. Und darum mit der Individualisierung ist ein grosser Abklärungsaufwand für beide Seiten, aber man hat es dafür frankenmässig individualisiert. Das ist ein Vorteil, letztlich. Ich finde das ein Vorteil.
Also das, obwohl die Individualisierung schon auch eine Schattenseite hat?
Ja, die Schattenseite ist natürlich, nein, es hat mehr Vorteile. Sie müssen sich einfach vorstellen, oder? Der Max Muster lebt mit der AHV und der Pensionskassenrente daheim, hat eine kleine Wohnung, braucht keine Ergänzungsleistungen. Er hat einen Schlaganfall und ist von einem Tag auf den anderen in einem Pflegeheim. Und dann sieht die ganze Ausgabesituation völlig anders aus und dann kommt er sofort EL über. Bei der gleichen Einnahmesituation hat sich die Ausgabensituation verändert und das geht im Prinzip von einem Monat aufeinander, kann das umgestellt werden. Der Vorteil ist natürlich viel grösser, als wenn man einfach würde sagen, ja, es gibt einfach eine Einheitsleistung, oder? Und das ist ein klassisches Beispiel. Also vorher erlebt zu Hause der Max Muster, Schlaganfall, Heim. Und das gibt so vor zwei verschiedene Berechnungen. Vielleicht kommt er eben daheim nicht über. Aber im Heim reicht das Geld nachher nicht mehr. Dann kommt er über.
Ja. Jetzt ist ja das so, jetzt am nächsten Sonntag stimmen wir ja über zwei verschiedene AHV-Vorlagen ab. Wie sehen denn die Vor- und Nachteile von der EL im Hinblick auf die Abstimmungen aus?
Ja, man muss natürlich sehen, jetzt bei der Abstimmung für die Renteninitiative von den Jungen vom höheren Rentenalter, ist das natürlich so, dass ja dann mit dem das Regelalter aufgeht und die Flexibilisierung, die man jetzt hat, dass man ja dann eigentlich schon zwei Jahre kann vorher die AHV-Rente beziehen und die EL würde eigentlich um ein Jahr rauf, voraussichtlich auch um ein Jahr rauf. Also das würde dann eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass die zwei Jahre Vorbezug weiterhin erhalten bleiben im Gesetz, wo ich gehe davon aus, dann gäbe es einfach eine Verschiebung um ein Jahr. Voilà. Und der andere Punkt mit der 13. AHV-Rente ist so, das Geld würde zusätzlich ausgezahlt und für die Ergänzungsleistungsbezüger würde aber die zusätzliche Einnahme mit der 13. Altersrente würde dann nicht angerechnet bei der EL. Sie würde also nicht schlechter gestellt, sondern besser gestellt. Wobei, dass man natürlich muss sagen, EL-Bezüger haben in der Regel tiefe Renten und sie kämen dann nur tiefe 13. über und die mit der höheren kämen dann die höher über. Also die 13. AHV-Rente hat nichts mit Armutsbekämpfung zu tun. Das ist Gießkanne pur.
Ja, also. Ja, jetzt gibt es ja Leute, die auch sagen, im Zusammenhang mit der EL, es gäbe immer wieder Leute, die schämen sich anzufragen. Das, Und die sagen, wieder andere sagen, das sei sogar gut, dass sich die Leute schämen, weil das helfe dem Staat. Wie steht das zu der Grundidee von der EL, dass man eigentlich den Leuten, die ja wenig Möglichkeiten haben, will helfen?
Ja, also, im Staat hilft das natürlich überhaupt nicht, wenn sich die Leute nicht anmelden, weil der Sinn und Zweck ist ja, der verfassungsmäßige Auftrag ist ja eigentlich die Existenzsicherung zu gewährleisten im Rahmen vom Drei-Säulen-System. Und wenn die Leute zu wenig Geld haben, dann hat man ja ein Gesetz geschaffen, wo die Leistungen vorgesehen. Wir geben als Gesamtschweizerisch im letzten Jahr 2022, die letzten Zahlen sind, etwa 5,5 Milliarden Franken sind Ergänzungsleistungen ausgezahlt worden. Das ist etwa so viel, wie das Verteidigungsbudget früher etwa war. Also das ist relativ viel Geld, wenn man einen Vergleich machen will. Und das ist natürlich so, man hat eine Informationspflicht, aber die Frage ist natürlich schon, checken das die Leute. Ich muss sagen, wenn man ja zu wenig Geld hat, was macht man denn? Man kann sich beraten lassen bei der Prosenektute, das sind Profis, die gibt es in allen Kantonen. Man muss aber gehen, wenn man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, für sich selber zu schauen, wie kommt irgendwo allenfalls mal eine Frage von einer Beistand, schafft dort auch dort, die Beistände, die sind bestens informiert. Die dritte Möglichkeit ist, wenn man wirklich überhaupt nichts mehr hat, wenn man jetzt bei der Gemeinde, beim Sozialdienst von der Gemeinde muss anklopfen, die werden dann einem postwendend dann zu der EL-Stelle, zu der Ausgleichskasse schicken. Das heisst also, ich gehe davon aus, die dann eine von diesen Türen anklopfen, ich sage es noch einmal, Prosenektute, allenfalls Beistandschaft, allenfalls Gemeinden, die kommen schnell zur EL-Stelle, aber es gibt offenbar Leute, wo wirklich mit sehr wenig Geld auskommen und nicht anklopfen. Jawohl, das stimmt.
Also da gibt es eine gewisse Spannung zum verfassungsmäßigen Auftrag für die, sage ich mal, Ärmsten da zu sein und auf der anderen Seite das Anspruch, also dass ich mich melden muss.
Ja, und dann kommt ja, es ist eine Spannung, aber die Spannung liegt, klingt jetzt ein bisschen technokratisch, ich bin mir schon bewusst. Ich nehme noch einmal den Max Muster, der daheim lebt. Was gibt er denn in der Steuererklärung an? Er gibt an, was er für eine AV-Rente hat, er gibt an, was er für eine Pensionskasse hat, er gibt allenfalls an, was er für einen Eigenmietwert hat, wenn er eine eigene Wohnung hat oder so, etc. Und seine Krankenkassenprämie, die er bei den Steuern kann abziehen. Aber die Steuerdaten sagen hinten und vorne nichts aus über seine Ausgabensituation. Also die Idee, dass man von den Steuern kann ableiten kann, wer EL überkommt, sieht eben nicht, dass die Ausgabensituation entscheidend ist. Wenn einer im Pflegeheim ist, sind seine Ausgaben anders, dann hat er Anspruch auf EL. Und die Ausgabensituation hat der Staat nicht im Griff. Also man könnte das nicht machen. Was ich Ihnen natürlich auch sagen, wenn jemand in ein Heim eintritt, das Erste, was jede Pflegeheim-Administration macht, die tun das natürlich mit der EL abchecken. Oder? Also ich meine, die haben ja ein Inkassorisiko und die wollen das Inkassorisiko auch mindern durch eine EL-Anmeldung. Also wenn jemand tatsächlich ins Heim muss, und das sind ja die höheren Kosten, dann tut in der Regel die Heimadministration, die sind sehr tiefig, um da bei der EL auch das machen.
Gibt es denn andere Überlegungen jetzt auf Seite EL-Spezialistinnen, wie sie sind, wie man das System besser könnte machen, wenn man sieht, dass es gewisse Leute nicht überkommen, weil die zum Beispiel nicht fragen, aber sie hätten eigentlich das zu gut, wenn die Steuern nicht funktionieren?
Ja, das ist natürlich, ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt im Kanton Schweiz, im letzten Oktober haben wir eine Roadshow gemacht, wir sind an 4 Orte im Kanton Schweiz gegangen, wir haben 600 Personen gehabt, die an Informationsveranstaltungen gekommen sind im Bereich Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen, AHV 21. Aber wissen Sie, der Kanton Schweiz hat 162'000 Einwohner. Wir haben 600 Besucherinnen und Besucher gehabt, diesen Informationsanlässe. Das muss ich sagen, man hat informiert, es sind vor allem etwa 50, 60-jährige Personen gekommen, die eben ihre hochbetagten Eltern betreuen. Also ich glaube, der Fokus von der Information muss sein, dass man vor allem Personen zwischen 50 und 60 kann sensibilisieren, nicht im Sinn, dass sie selber EL brauchen, sondern weil die Regel natürlich mit der Generation rund 25 Jahre kann man sagen, tun die für ihre hochbetagten Eltern, machen sie die Administration und dass die wissen, wie das geht. Das ist, finde ich persönlich, eine wichtige Zielgruppe.
Aber jetzt gibt es ja auch das, also die einen haben ja Anrecht, die kommen das über, andere haben das vielleicht nicht, die wollen das gern, aber wie geht die EL mit der Individualisierungsfrage um, wo ja bei manchen auch zum Gefühl fühlt, führt die, die für EL sich, also die, die EL verlangen, die werden dann einfach, ich sage jetzt mal, abgezogen. Die müssen dann alles offenlegen.
Ja, es ist, das ist ja so eine wichtige Frage, die Sie stellen. Weil, wissen Sie, das ist halt auch ein bisschen, das genetisch in der Schweiz oder so, redet man über einen Lohn, redet man über seine Beträge, wo man Steuern zahlt mit den Kollegen und so. Das sind nicht so Alltagsdiskussionen. Und zumal muss ich in einer schwierigen Situation, in einer finanziell oder vielleicht auch sonst lebensmässig schwierigen Situation, muss ich zu einer staatlichen Behörde und muss dort meine Einnahmen- und Ausgabensituation deklarieren. Das muss man ganz klar sehen. Das macht man nicht so sehr gern. Und da habe ich Verständnis, was man natürlich muss sagen, und das ist jetzt einfach mit professionellen Ansatz in der Schweiz auch. Wir haben jetzt einfach vor Corona, dass man das einfach sieht, eben noch ein Kanton Schweiz hat 162'000 Einwohner. Wir haben jeden Monat rund 900 Personen bei uns im Haus innen gehabt, wo vorbeikommen sind, oder? Also, das ist, dass man kommt dabei, man kann anrufen, man hat Online-Rechner, man hat Erklärvideo, und all das Zeug. Aber den Schritt zu machen, hallo, ich habe ein Problem und mir muss jemand helfen, das ist tatsächlich das Problem. Und ich will noch darauf hinweisen, ich gehe davon aus, dass wir eben einen Teil von der Bevölkerung, wo ich denen sage, das ist jetzt nicht despektierlich gesagt, das sind finanzielle Analphabeten. Das sind Menschen, die nicht in der Lage sind. Die stolpern bei der Steuererklärung um etc. Und das ist einfach so. Und ich glaube, die müssen wissen, sie können auch jetzt bei uns, bei der Ausgleichskasse Schweiz, die können vorbeikommen, sie können auch bei einer Gemeinde die Informationen holen. Denen wird auch geholfen, das Formular auszufüllen. Aber der erste Schritt, das muss ich Ihnen sagen, Herr Wallimann, das sehe ich schon. Das ist schwierig, wenn man selber schon das Genusch hat, man ist in einer schwierigen Lebenssituation, finanziellen Situation. Ich kann das Rezept auch nicht. Leider nicht. Ja.
Die Überlegungen innerhalb von den kantonalen Vertreterinnen von den Ausgleichskassen, in welche Richtung geht das, wenn man schon weiss, dass das so schwierig ist? Was soll man da machen?
Also, was ich ganz klar muss sagen, wir setzen sehr, sehr drauf auf die Arbeit, auf die wertvolle Arbeit von der ProSenectute und von der ProInfirmis, wo ja auch sehr attraktive Angebote haben. Ich muss natürlich jetzt auch sagen, man muss ja da immer ehrlich sein, ich bin selber im Kantonalvorstand von der ProSenectute Kanton Schweiz. Ich bin sehr stolz auf die Institution. ProSenectute hat ein breites Angebot an Kulturanlässe, an Ausbildungsanlässe, an Sportanlässe, an Beratungs-Treuhanddienstleistungen für Steuererklärungen. Und ich glaube, dass eben das niederschwellige und kostenlose Angebot von der ProSenectute, dass das kann helfen, dass man zu solchen Leuten kommt und dass die wissen, oh ja, da ist ja jemand, der mir helfen kann. Also ganz konkret ist das, wissen Sie, die andere Variante ist noch Werbespot, Inserat machen. Ich glaube nicht, wir sind, das käme nicht, es käme nicht gut an, wenn wir, wie die, unsere lieben Kollegen von der Krankenkasse, vor 10 für Hunderttausende von Franken würden Werbespot schalten. Ich glaube, das gibt einen Shitstorm. Das haben wir nicht vor.
Die Diskussionen, die führen Sie im Inneren, haben Sie, gehen die auch raus? Also sehen Sie auch irgendwo, dass die rausgehen?
Ja, ja, wir sind natürlich schon in, eben in Kontakt, vor allem auch mit den Prosenektuten, um zu schauen, wo können wir das machen, wie kann man die Information noch verbessern. Ich möchte einfach noch sagen, also ganz konkret, wir haben natürlich jetzt gerade mit jeder Verfügung wird informiert, mit jeder Rentenverfügung wird informiert, wenn man im Zweijahresrhythmus die AHV-Rente in der Teuerung im Mischindex angepasst werden alle Rentnerinnen und Rentner, AV- und IV-Rentner, werden schriftlich auf die Möglichkeit von der EL hingewiesen. Aber das ist die Information, die schriftlich kommt. Und das kann man schreiben, also eigentlich formal muss ich sagen, formal ist garantiert, dass jeder Rentner von einer AV- und IV-Rentner, jede Rentnerin, ist formal informiert. Aber das ist ja so, aber das ist auch nur eine formale Antwort, oder?
Ja, also die Schwierigkeit ist tatsächlich, wie gehört es oder wie versteht es der Mensch, was wirklich braucht, dass er angesprochen ist?
Ja, das ist wirklich ein Kommunikationsproblem. Ich will noch einmal wiederholen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, in dieser Situation, sobald das um erhebliche Ausgaben geht, das ist Heimeintritt, dann kommt die Heimadministration. Dann, wenn man sieht, dass jemand überhaupt nicht mehr kutschieren kann, wenn man also gemerkt, zum Beispiel eine Gemeinde gemerkt, die Steuererklärung kommt nicht und allem hat Probleme. Was ist los? Allenfalls, dass man dann auch mit der mit Beistandschaft etwas kann machen und so. Und wenn dann tatsächlich halt das Geld zumal ganz fertig ist, eine Notsituation ist, dann kommen die Sozialdienste von der Gemeinde, die mit denen sind wir im sehr engen Kontakt, die meldet sich. Und ja, aber also wenn dann das Geld tatsächlich ausgeht, ich glaube, dann, aber das ist natürlich ein unglaublicher Stress. Und das ist ja der Vorteil vom EL-System. Man muss ja nicht abbremst sein. Bei der Sozialhilfe muss man ja abbremst sein. Man hat ja praktisch nur noch 4'000 Franken Vermögen. Bei der AHV, bei der Ergänzungsleistung haben wir 30'000 Franken Freibetrag. Also man muss nicht total verarmt sein, dass man EL überkommt. Ja. Und das ist ein Vorteil, aber ja, der Puffer bleibt schon.
Wie stark sind die Themen, nämlich wie erreichen wir die Leute, die es wirklich nötig haben, in ihren internen Diskussionen auf der Tagesordnung?
Ja, regelmässig getroffen. Ich habe jetzt eben gerade, wir haben jetzt auch die mit diesen Erklärvideos noch einmal aufgeschaltet. Man hat da darauf hingewiesen, auch bei dem mit der Information über die AHV-Reform 21, die zum 1. Januar 2024 in Kraft treten ist das Thema auch noch eins aufgekommen. Also das ist hoch oben, aber das Geheimrezept, Herr Wallimann, haben wir momentan nicht. Es gibt ja auch Untersuchungen, zum Beispiel von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, von der ZAW und so. Das sind wertvolle Sachen. Es gibt auch eine Studie von Basel, und wir haben die natürlich immer angeschaut und den Befund sehen wir schon, aber Diagnose sehen wir schon, aber Therapie
Therapie ist schwierig. was gibt's denn für Vorschläge, wie man es könnte vereinfachen?
Also, nein, der Hauptpunkt ist, dass man einfach, also Vorschlag ist einfach eine dauernde Information, also zum Beispiel, dass man bei der Steuererklärung noch einmal eine Fackel hinschickt zur Ergänzungsleistung. Da sind wir aber wieder gleich weit, wie wir vorher schon gehabt haben, informiert ist schon. Also es gibt ja auch eine Untersuchung von der Eidgenössischen Finanzkontrolle, die festgestellt hat, dass Personen, die in ein AHV-Rentenalter kommen, die wissen, dass es EL gibt. Wissen tun sie schon. Aber die Anmeldung erfolgt nicht. Also Sie sehen, das ist zwischen dem Wissen und nachher tatsächlich sagen, hey, ich brauche Hilfe und Unterstützung, ist noch ein neudeutscher Gap. He?
Ja. Also ich höre, da gibt's noch, das ist eine spannende Aufgabe, die noch könnte gelöst werden. Ich kann noch fragen, welche Grundlagen sind die, ich sage jetzt, man könnte etwas noch sagen zu den Wertgrundlagen hinter der EL, also das sind eigentlich die Prinzipien, die die EL steuert.
Ja, ich glaube, der ganz wichtige Teil ist schon, ich sage jetzt Herr Wallimann, Sie sind ja Theologe oder fundamentaltheologisch, dass wir schon 1925 mit der Verfassungsgrundlage für die AHV hat man schon die Existenzsicherung im Auge gehabt. Und dass man dann nach der Einführung 1948 von der AHV und dann mit der EL 1966, jetzt komme ich auf den Punkt, mit der EL 1966 gesagt hat, man muss dort eine Existenzsicherung machen und die muss in einem eigenen System unabhängig von der wirtschaftlichen Sozialhilfe läuft. Und ein System ist, wo massiv besser ist. Also man muss natürlich sehen, man hat im Bereich von der Existenzsicherung gibt's zwei verschiedene Systeme. Ein atomisiertes Sozialhilfesystem aus dem 19. Jahrhundert mit tiefen Anspruch. Und man hat ein moderneres System von 1966 mit massiv besseren Leistungen. Also wir haben gesellschaftlich entschieden, dass Menschen im Alter und Menschen mit Behinderung eine massiv bessere Existenzsicherung haben als alle anderen. Und das ist der Wert, der dahinter liegt. Und ich glaube, das ist ja bis heute völlig unbestritten.
Aber das ist auch in diesen internen Diskussionen, wie man es könnte verbessern könnte, nach wie vor der leitende Grundsatz. Und doch ist es spannend, dass man dort nicht weiterkommt.
Ja, also die DL selber sind natürlich massiv immer weiterentwickelt worden. Oder? Also, und man hat jetzt auch gerade wieder eine Reform gehabt, etc. Also die DL sind natürlich nicht eingeschlafen seit 1966. Es ist ein sehr dynamisches System, ist massiv verbessert worden. Und ich sage das laut und deutlich, das EL-System ist massiv besser als unser Sozialhilfesystem. Also ich habe es schon dreimal gesagt, aber das Sozialhilfesystem in der Schweiz ist aus dem 19. Jahrhundert. Das ist nicht eines modernen Staates. Denke ich, das EL-System ist massiv besser.
Können Sie das an einem Beispiel schnell festmachen?
Ja, nur schon eben viel tiefer in die Einkommensgrenzen, dass man nur noch die 4'000 Franken Vermögen haben bei der Sozialhilfe, dass die Unterstützung ist tiefer, es ist viel mehr wird gewährleistet, es sind Kommissionsentscheide, man tut die individuelle Lebenskontrolle prüfen. Das ist bei der EL alles nicht der Fall. Oder die EL hat keine Lebenskontrolle drin. Und es ist ein liberaler System, das freiheitlicher ist, wo mehr Freiheiten gibt und höhere Leistungen. Also massiv besser als die Sozialhilfe. Und darum denke ich auch, der Reformbedarf ordentlich im Bereich der Existenzsicherung in der Schweiz, vor allem bei der Sozialhilfe.
Ja, das ist spannend. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Jetzt ist es schon fast 7 geworden. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was sollten wir uns im Hinterkopf behalten, wenn wir von EL, AHV, Sozialversicherung reden, wo sie denken, wo häufig vergessen geht?
Ja, ich glaube, das mit dem Solidarwerk ist ganz wichtig, weil die jetzt eben ganz konkret die 5,5 Milliarden für die EL, die werden ja durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von Bund, Kantonen, teilweise auch Gemeinden finanziert. Und ich glaube, man muss da tatsächlich auch immer schauen, dass das einigermaßen eben im Einklang bleibt. Allerdings muss man auch sagen, dass das System von der Ergänzungsleistungen jetzt von allen Partien und auch im Konsens von der Schweiz, das gehört zu der DNA von der Schweiz. Und eigentlich müssen wir glücklich sein, dass wir müssen sagen, dass wir jetzt, ja auch, also jetzt im Kanton Schweiz, muss ich jetzt Ihnen sagen, tun wir über die Ergänzungsleistungen immerhin 3'500 Franken garantieren pro Monat über das System von der EL. Und das ist eigentlich das ist natürlich im internationalen Vergleich Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. das ist viel Geld, weil wir halt auch in einer reichen Schweiz leben. Und das ist garantiert, das finde ich eine super Sache.
Mal, das ist doch gut, dass man das in Erinnerung behaltet. Jetzt ist schon 7 geworden. Herzlichen Dank, Herr Dummermuth, für die Informationen, für den Blick in etwas, was vielleicht auch für uns, die jetzt zugehört haben, mal ein Thema könnte sein. Aber vielleicht das Thema vor allem ist auch für Menschen in unserem Umfeld. Und vielleicht heisst das durchaus, dass wir das auch weiterverzählen, dass man sich darf, soll melden oder dass wir auch mithelfen, dass Menschen sich melden können. Danke vielmals euch allen fürs Dabeisein und Zuhören. Sie haben gesehen vorher, es hat schon ein paar Dankeschöne gehabt. Aber ich glaube auch, wenn ich das System anschaue, wahrscheinlich müssen wir gleich daran arbeiten, dass es immer wieder besser wird, auch wenn es schon sehr gut ist, aber dass die meisten Benachteiligten doch noch besser zum Zug kommen. Jetzt ist es so, wir treffen uns heute in einer Woche wieder, am nächsten Mittwoch, am 6. März, wieder um 6:30 bis um 7. Das Thema ist noch offen und dementsprechend auch der Gast, lässt Sie sich überraschen. Im Zusammenhang mit den Abstimmungen vom kommenden Sonntag möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben von Ethik 22 wieder eine sozialethische Orientierungshilfe geschrieben. Die finden Sie auf www.ethik22.ch/aktuell. Dort können Sie auf das Stimmen klicken und dann gibt es ein PDF. Das hilft Ihnen vielleicht noch zu ein paar Gedanken. Es würde uns freuen. In dem Sinne herzlichen Dank für das Gespräch und wir haben eigentlich mehr gemerkt, dass es uns immer wieder so geht wie am Sokrates. Da hat nämlich eigentlich gesagt, wir haben gut diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank, Herr Dummermuth, herzlichen Dank euch allen.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ich finde es noch spannend. Sie haben jetzt ein paar Mal auf den Kanton Schweiz einfach verwiesen. Also das heisst, in diesen Fragen sind kantonale Unterschiede auch noch da, oder?
Ja, also was ist natürlich, ich meine, ich habe einfach, weil ich ja im Kanton Schweiz da für die Bevölkerung weiss, weiss ich dort dann einfach, ich kenne Zahlen genauer, ich weiss genau, wie es geht oder drum. Aber der Unterschied, das ist natürlich schon, man muss natürlich schon sehen, oder? Wenn sie, ich glaube, wie in Genf unten, ist natürlich auch die, wenn Sie sich jetzt vorstellen, die Bevölkerung im Kanton Genf, oder, mit denen auch, das Thema, Migration, also in dem Sinn, da sind sehr viele Leute mit unvollständigen AHV-Beitragszeiten, mit kleinen Pensionskassenleistungen. Und durch das haben die natürlich eigentlich dann im Alter höchstens noch kleinere Leistungen und dann haben die noch die Probleme mit den Sprachen, oder? Und so Zeug. Das haben wir natürlich da nicht. Die meisten bei uns, die können Deutsch und wir haben natürlich schon Leute, die auch bei uns noch eben Sprachen können und so. Aber ich glaube, das in Genf kann man schon vorstellen, das hast du schon noch ein
bisschen. Aber ist jetzt der föderalistische Ansatz, wo dann jeder Kanton ein bisschen anders ist, ist das eher ein Nachteil oder ein Vorteil?
Ja, man ist einfach flexibler, oder? Man ist sicher ein Vorteil. Also man muss sich auch vorstellen, stellt sich mal vor, man hätte jetzt einfach nur ein Fantasiekonstrukt. Sie hätten irgendwo in Olten oder ich weiß ja so in Grenchen eine zentrale EL-Rechnungsstelle. Die Schweiz funktioniert nicht so. Der Föderalismus ist hier, bringt viel mehr Bürgerfreundlichkeit. Ich kann jetzt nur sagen, ich habe heute gerade wieder eine Medienanfrage bekommen, wegen EL-Finanzierung für Behinderte, wenn die in ein Ferienbett müssen. Oder? Jetzt müssen die in ein jetzt ist jemand schwer behindert daheim, jetzt muss die ein Entlastungsaufenthalt gehen. Wie läuft jetzt die Finanzierung von einem so Ferienaufenthalt? Und die Journalistin hat heute gefragt, die hat ihre Antwort bekommen. Und da können Sie sich vorstellen, wenn Sie da irgendwie so eine zentrale EL-Stelle hätten, dann würde ich niemand kümmern.
Also das heisst, dann müsste man sich grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie man den Zugang wahrscheinlich organisiert, oder? Also,
ja, dann müsstest du ja gleich wieder dezentral machen. Weil du kommst ja nicht, du kannst ja dann nicht sagen, alle von Bellinzona und alle von Genf, die müssten nachher einfach auf Grenchen oder ja, so. Ja. Du kommst 0, plötzlich, das ist der Vorteil, muss ich sagen, das ist wirklich so, der Föderalismus bringt tatsächlich Bürger nicht.
Komme ich denn mit der gleichen Lebenssituation, mit den gleichen Zahlen, die ich angebe und in einem Umfeld mit ähnlich hohen Lebenskosten auch gleich viel über, ob ich dem Kanton A oder im Kanton B meine EL beantrage?
Nein, eben nicht. Es ist differenziert. Zum Beispiel Krankenkassenprämien laufen nach Kantonen unterschiedlich. Und auch Mietzinsen sind natürlich sind jede Gemeinde ist unterschiedlich. Also es gibt dann, jede Gemeinde ist eingeteilt, also es gibt so drei Stufen. Und dann ist also das in Dalenwil und in Genf und in der Stadt Zürich ist unterschiedlich. Es gibt differenzierte Ansätze. Das System ist schon gleicher, aber teilweise sind einfach andere Parameter dahinter, oder? Also
ja,
an Krankenkassen und Mietkosten wird differenziert.
Oder im Hintergrund stellt sich die Frage, wie viel Ungleichbehandlung gibt es aufgrund von der Föderalisierung von der EL oder von den Ausgleichskassen?
Nein, das schätze ich, das muss ich, also das ist jetzt ehrlich und objektiv, das ist vernachlässigbar. Der Hauptpunkt ist tatsächlich das Problem, wo man vor der Sendung geredet hat. Die Leute sind, das haben wir auch in der Prosenektute formal auch geschrieben, wenn jemand sagt, sie sind nicht über DL finanziert, ich kann ihnen für jeden Rentner, der im Kanton Schweiz lebt, kann ich ihnen, jeden, wenn sie mir ich darf ihnen das natürlich nicht wegen dem Datenschutz, oder? Aber wir haben jeden Informationsbrief von jedem Rentner, ist bei uns hinterlegt. Ich kann von Max Muster sagen, wenn ist der zuletzt über DL informiert worden? Auf einen Knopfdruck. Aber das Problem ist, ob der das liest.
Ja.
Das ist es, oder? Also Sie sehen, die formale Information ist das eine. Und das andere ist natürlich bei den Steuern. Wenn Sie eine Steuererklärung nicht machen, kommen Sie eins auf die Finger rüber, oder?
Ja.
Aber bei uns natürlich, man ist informiert, dass es EL gibt, aber wir wissen nicht, ob der Anspruch hat. Ja. Weil wir wissen auch nicht, wo der wohnt, oder? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel in einem Pflegeheim ist, ist sehr häufig, ist nach wie vor die Versandadresse ist ein Sohn, oder? Wir wissen,
ja, ja.
Und das Pflegeheim ist kein Wohnsitz. Oder? Also von dort her ist es nur schon, wir können nicht über einen Pflegeheimaufenthalt keinen Wohnsitz begründen. Sehen wir das nicht einmal.
Ja.
Wenn das nicht gemuldet wird.
Ja, ja. Aber das ist, weil, oder ich, die andere Frage, die mich beschäftigt, oder wo ich auch in Diskussionen schon gemerkt habe, oder, das ist, die Lösungen, die rund um die AHV jetzt am nächsten Sonntag zur Abstimmung sind, das sind ja eigentlich Allgemeinlösungen, wo ich es einfach überkomme, weil ich jetzt 65 bin. Und das ist ja eine andere Form von Zugang zu einer Leistung, die mir eigentlich zugesprochen ist. Und darum bewegt mich die Frage alle. Bei der EL muss ich ja wieder sehr viel einfach auf die Eigenverantwortung eigentlich von einer Gruppe Leute gestellt, ja, die tendenziell schon die Schwächsten sind.
Ja, genau.
Und die sind ja schon schwächer gestellt als die anderen. Und darum stelle ich mich die Frage, gibt es nicht Ansätze oder wie könnten wir das machen, dass die eigentlich, die am schwächsten sind, sich nicht nur am meisten müssten wehren, damit sie etwas überkommen?
Das ist schon so, oder? Und Sie sehen natürlich, wenn wir, das ist jetzt sehr gut, auch im sozial-ethischen Diskurs, oder? Wenn ich die Eigenverantwortung, wenn ich eine Verantwortung, ein Shifting mache, eine Verschiebung zu wem, wenn wir das machen. Und ehrlich gesagt, Herr Wallimann, dann gibt es entweder klassisch Familie, dass halt die Familie schaut, das sehen wir. Darum, ich habe gesagt, wir fokussieren uns sehr auf die, also jetzt in Schweiz, auf die 50-, 60-Jährigen, weil wir denken, wenn die gut informiert sind, dann schauen die zu ihren Hochbetagten. Und die andere Variante, wenn es nicht die Familie ist, ist es einfach der Staat. Und der Staat könnte dann einfach sagen, ja, die mit tiefen Steuerzahlen, tun wir mal abchecken, haben die zu wenig Geld. Also es ist ein bisschen die Frage, dann muss man die Ausgabensituation von diesen Leuten anschauen. Ist das, also das wäre dann bei der Sozialarbeit, sagt man ja, die aufsuchende Sozialarbeit. Oder einfach nur so, wenn ich Eigenverantwortung schiebe, wird es tendenziell hin zum Staat gehen. Und wie kann man das machen, ohne dass man dann wieder auch die Nachteile hat. Aber eben, noch eins gesagt, ich habe die Studie ja auch, ich war im Gespräch mit denen auch die Autoren von der Prosenektute-Studie, mit dem Gabriel und so, das sind ganz tolle Typen, clevere Typen, aber trotzdem die Frage ist, die Diagnose sehe ich schon, aber bei der Therapie
das ist schwierig, ja.
Das ist ein bisschen schwierig. Und darum ist es jetzt auch schön, dass wir uns da treffen können. Und vielleicht gibt es noch einmal Ideen, aber ich möchte halt gleich noch einmal sagen, halt auch als Innerschweizer, immer dann, wenn man die Eigenverantwortung einschränkt, ist das Problem. Auf die andere Seite wissen Sie, wenn Sie älter, ich sage jetzt älter sind, betagt sind und Sie haben kein Geld und die Situation, das will man doch nicht. Und auch der Staat für, ich meine, und noch ein DL haben einen riesigen Support da gibt's auch, also von dort her, das kann eine unwürdigende, beschämende Situation geben, das ist natürlich, das will man nicht und das wäre schade, aber eben, das sehen wir schon auch, aber wie kann man das garantieren, kann man es eh nicht.
Nein. Wie ist das eigentlich, die Wirkung von der EL, tun Sie das evaluieren oder kommen Sie Rückmeldungen über oder schauen Sie, was Sie erreichen mit der EL? Gibt es da etwas?
Es gibt die Evaluation von Gesetzeswerk basiert in der Schweiz da. Das ist primär das Bundesamt für Sozialversicherung, wo Forschungsaufträge erteilen. Die tun vor allem jetzt im Bereich AHV, im Bereich IV, im Bereich EL gibt es immer wieder solche Forschungsaufträge. Das sind aber jetzt nicht wir als Ausgleichskasse. Wir machen keine Evaluation. Wie wir einfach sehen, wie das läuft. Ich habe jetzt Ihnen vorher gesagt, ich habe heute eine Medienanfrage bekommen. Es sind auch das letzte Jahr im Kanton Schweiz allein 3 Kantone im Kantonsparlament Vorstöße gelaufen, weil irgendjemand gesagt hat, hey, da und da könnte man etwas machen, da und da muss man etwas machen. Und dann sind auf Bundesebene Vorstöße gelaufen, laufend. Man kann unter www.parlament kann man schauen, Vorstöße bei der Ergänzungsleistungen. Mhm. Also ich muss auch sagen, das System ist hochdynamisch. Und zwar, wieso ist es dynamisch? Weil unsere Gesellschaft ist auch hochdynamisch. Es gibt auf einmal völlig neue, eben zum Beispiel ambulant vor stationär, das heisst betreutes Wohnen. Statt ins Heim kann ich daheim bleiben, aber ich muss eine Unterstützung haben. Ja. Und zum Beispiel, als Tipp, Paul Schiller Stiftung hat hervorragende Studien gemacht. Können Sie mal Frau Maya Nagel kennen Sie vielleicht? Also
ja. Wir haben mit der Frau Nagel auch schon geredet
in dem Raum. Sehr gut. Oder eben das betreute Wohnen, dass man auf einmal sieht, wir müssen doch bei der EL in dieser Intermediärphase zwischen ambulant und stationär gibt es ein Mittelding. Wie kann das EL helfen? Und dort sind wir in Diskussionen, was ist möglich etc. Also Sie sehen, weil es eben dynamisch ist und sehr im Fluss, zeigt es auch, dass wenn sich Gesellschaft entwickelt, muss sich auch die Sozialversicherung entwickeln und tut sich auch DL entwickeln. Weil das Gegenteil wäre eine Verkrustung, eine Verknöcherung. Alte Systeme, die gehen kaputt und das EL-System ist hochdynamisch. Es macht spannend und ich muss sagen, man ist ja für die Leute da und es macht in dem Sinne, es ist wirklich spannende Sache.
Ja, ich glaube, da lohnt es sich mal dran zu bleiben, vor allem auch, ich glaube, dort, wo wir auch gemerkt haben, wie, ich sage jetzt nicht nur Studien, sondern auch darüber diskutieren, ja, wie könnte man Zugang einfacher machen, wie könnte man die meist Benachteiligten besser berücksichtigen angesichts vom Grundauftrag her, aber eben auch, ja, wo kommen neue Aufgabenfelder, gerade Stichwort Betreuung, ohne dass man krank ist. Also das denke ich, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal über das weiter diskutieren können.
Tipptopp!
Ja, das Tipptopp. Ist gut. Mal. Bestens, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke vielmals.
Ja, Ihnen auch und alles Gute, Herr Wallimann. Das tolles Format. Merci vielmals.
Und ganz danke vielmals. Abend. Ade, und ich wünsche auch allen zusammen einen schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Ethik 22.
Aha!